Die Gnade sei mit uns und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, in der Bibel, in der Heiligen Schrift finden wir immer wieder Anweisungen, wie wir als Kinder Gottes leben sollen, wie wir, wie Paulus das nennt, damit wir etwas sein zum Lobe Gottes. Manchmal treffen wir ja Entscheidungen selber und das dürfen wir auch. Wir müssen nicht morgens vorm Kleiderschrank stehen und beten, Herr, was soll ich denn heute anziehen? Da wird der Herr sagen, zieh mal an, was du denkst. Aber unsere Haltung sollte eine sein, ja, dass wir fragen, wie wird der Herr geehrt? Das ist ja sehr unmodern geworden. Heute meint man ja, ja, das ist doch egal, was man tut oder macht. Ja, es ist doch alles gleichgültig und damit ist alles gleichgültig. Man meint, in der Loslösung und in der Befreiung von Normen, da fände man die Freiheit. Wenn wir nun alle Normen und alle Bindungen nur von uns ablegten, dann hätten wir Freiheit und dann hätten wir ein erfülltes Leben. Aber man merkt nicht, dass das nur zur Willkür, zum Mord und Totschlag führt. Freiheit, echte, wirkliche Freiheit gibt es nämlich nur in der Bindung an den lebendigen Gott. Freiheit geschieht nur in der Bindung. Das scheint ein Gegensatz zu sein, aber wer gebunden ist an Gott, der erlebt Freiheit. Denn der lebendige Gott hat uns von den größten Mächten freigemacht, von Sünde, Tod und Teufel. Was das moderne Denken nicht kann. Ja? Da, wo der Mensch sich selber zum Maßstab macht, da ist die Sünde zu Hause. Jesus hat uns davon frei gemacht. Wir können also nicht einfach sagen, es ist mein Leben, meine Meinung und meine Freiheit, sondern wir gehören uns doch nicht mehr selbst. Wir sind doch Eigentum Jesu. Er hat uns doch teuer erkauft. Wir gehören nicht uns selber, sondern ihm. Und dann darf er doch wohl auch über unser Leben bestimmen. So sollte es sein. Und nur in dieser Bindung finden wir Freiheit. Da, wo Gott weggelassen wird und der Mensch nur sich selber scheinbar gehört, da haben wir Knechtschaft. Der Mensch merkt es nur nicht, er weiß nicht mehr, dass wir eben nicht in einem neutralen Raum leben. Luther hat das mal gesagt, einer reitet dich immer, entweder der Teufel oder Christus. Wir leben nicht im neutralen Raum. Aber wenn wir jetzt Jesu Eigentum sind durch den Glauben an ihn, dann gelten für uns andere Maßstäbe als für solche Menschen, die nicht sein Eigentum sind. Tatsächlich. Und dann fragen wir nicht nach Moral, nach Anstand, auch nicht nach Political Correctness, sondern dann fragen wir, Herr, was willst du? Was willst du, wie ich leben soll? Das geht uns manchmal verloren. Wir gucken doch meistens mehr auf das, was die Nachbarn sagen. Nachbar, sag du, wie ich leben soll. Als dass wir auf das hören, was der lebendige Gott uns sagt. Wie kommt das? Wir wollen einmal hören, was Gott uns sagen lässt, wie wir leben sollen. Ich habe uns für heute mal eigenmächtig einen Predigtext rausgesucht. Ich habe mich mal nicht an die Perikope gehalten, aus dem ersten Petrusbrief aus dem dritten Kapitel. Wir haben den Text hier vorne an der Wand. Genau. Vers 8 bis 12. Da heißt es: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Wir beten. Herr, mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande, und was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Amen. Ja, nachdem Petrus hier allerlei Anweisungen für das Leben in der Familie, das Verhalten in der Ehe gegeben hat und praktische Anleitungen noch dazu gab, zeigt er hier nun Anweisungen für ein geheiligtes Leben. Wer kann ein geheiligtes Leben führen? Doch nur der, der selbst heilig ist, den Gott geheiligt hat. Das können wir nur durch den Geist Gottes. Durch den Heiligen Geist. Der Ausgangspunkt dafür ist die Gemeinde. Nur in der Gemeinde können diese Anleitungen umgesetzt werden. Alleine können wir das nicht. Jesus hat sich gebunden an sein Wort, ja, und an seine Gemeinde. Ja. Wir finden nur in seinem Wort die Anleitung und in seiner Gemeinde die Umsetzung. Und da nennt er nun 5, ja, da wusste ich jetzt nicht, wie ich das nennen soll, Tugenden. Ich mag das Wort nicht, aber mir ist jetzt hier kein besseres eingefallen. 5 Tugenden zunächst. Das fängt an mit: Seid gleichgesinnt. Das meint nicht, habt alle dieselbe Meinung. Dann hätte er geschrieben: Seid einer Meinung. Seid gleichgesinnt. Gesinnung meint Ausrichtung. Habt dieselbe Ausrichtung. Das wissen die unter euch, die ein Satellitenfernsehen haben und so eine Schüssel auf dem Dach. Wenn da die Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist, gibt's kein ordentliches Fernsehbild. Da keinen vernünftigen Empfang. Gleichgesinnt. Wir sollen alle auf Christus hin ausgerichtet sein. Um ihn soll es gehen. Ihn sollen wir fragen. Er soll bestimmen. Nicht auf uns. Und wie sieht das oft aus? Ja, dann machen persönliche Empfindlichkeiten von jedem von uns, bei mir auch, das Miteinander unter Geschwistern kaputt. Ja. Man vertraut dem anderen nicht mehr. Man nimmt sich selber noch zu wichtig, anstatt auf ihn hin uns auszurichten. Der Hauptgrund, dass der Geist Gottes sich zurückzieht, unsere letztlich doch immer auf uns gerichteten Empfindlichkeiten. Stelle ich mich auch mit runter. Ausgerichtet sein auf ihn. Deshalb sage ich immer, lasst uns auf Jesus gucken. Ich fand das einen schönen Satz vom Helmut Blatt, der vor 3 Wochen, glaube ich, hier vorne stand und gesagt hat, ihr lieben Leute, ihr müsst nicht 10-mal am Tag dieselben Nachrichten gucken. Lasst es doch einfach. Reicht, wenn es einmal wird. Und dann ausgerichtet sein auf Jesus, von ihm Weisung holen. Wir drehen uns permanent um uns selber, diese kosmische Nabelschau. Nein, seid gleichgesinnt. Das nächste, mitleidig. Da sind zwei Wortteile drin, mit und leiden. Am Leid des anderen teilhaben, das meint auch helfen, Leiden zu mindern. Nicht nur beten, ach Herr, milder doch dem und dem das Leiden, sondern auch gucken, was liegt an mir. Was kann ich tun? Was will Gott, dass ich dazu beitragen kann, das Leid der Geschwister zu mildern? Ja, was liegt an mir? Wo kann ich mal einen Einkauf machen? Wo kann ich mal ein Essen kochen? Wo kann ich mal dies und jenes machen? Was liegt an mir? Wo ist ein gutes Wort dran? Vielleicht auch nur ein Telefonanruf. Mitleidig. Also nicht, da ist jetzt nicht mit gemeint, so mitleidsvoll durch die Weltgeschichte laufen. Das ist nicht gemeint. Sondern das Leid des anderen mittragen. Der Volksmund sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mit dem anderen mitleiden. Wir finden übrigens auch die Aufforderung, uns mit dem anderen zu freuen. Nicht nur leiden. Weiter. Voll brüderlicher Liebe. Ja, hier ist ein Thema. Immer wieder werden wir zur Bruderliebe ermahnt. Das meint natürlich auch die Schwestern. Ja, also Bruderliebe meint, da dürfen jetzt die Schwestern nicht sagen, ah, gut, bin ich nicht gemeint. Das bezieht das mit ein. Das gelingt nur, wenn ich mich mit meinen Bedürfnissen Jesus unterordne. Nur dann gelingt mir das. Wenn ich selber einen Schritt zurück machen kann. Ich habe euch, glaube ich, mehrmals schon erzählt von meinem Praktikumsvater, als ich so mein erstes Gemeindepraktikum in Schönberg-Kübelberg in der Pfalz machte, Fritz Wieder. Und mir ging eine Jugendstunde so den Bach runter. Warum? Weil ich verliebt war in mein Konzept. Ach, was hatte ich da dran gearbeitet und das gedacht, ach, das ist so toll. Und dann ging die ganze Jugendstunde den Bach runter. Und dann meinte ich, mich beim Fritz Wieder ausheulen zu müssen, dass ich ja doch nicht geeignet bin. Und ich wollte eigentlich Trost. Und dann guckt er mich an und sagt, nimm dich doch nicht so wichtig. Nimm Jesus ernst. Dein Konzept. Du hast überhaupt nicht wahrgenommen, was die jungen Leute für Fragen gestellt haben. Du bist überhaupt nicht drauf eingegangen, weil du verliebt warst in dein Konzept. So, in dem Moment hätte ich ihm den Hals umdrehen können. Aber dieser Satz hat mir bis heute immer wieder auch in der Gemeindearbeit durchgeholfen. Nimm dich nicht wichtig, nimm Jesus ernst. Der Normalfall ist, dass wir uns selber am wichtigsten nehmen. Ich meine mir mich, Herr, segne diese vier. Die Liebe fragt nach dem anderen. Was braucht mein Bruder, was braucht meine Schwester? Sonst geht's nicht. Sonst liebe ich mich viel zu sehr, aber nicht die Schwester bzw. den Bruder. Und wie gehen wir oft miteinander um? Das ist keine geschwisterliche Liebe. Den anderen höher achten als sich selbst, das ist der Weg. Und interessanterweise, man muss ja keinen Menschen im Normalfall auffordern, nicht an sich zu denken. Wir denken alle erstmal an uns und dann an den anderen. Da brauchen wir immer Aufforderung für. Da merken wir doch, wie wir unter der Gefallenen, unter dem Sündenfall stehen. Barmherzig sein. Barmherzig. Das kann man auch nur aus der engen Bindung an Jesus. Der ist mir doch auch barmherzig erschienen. Wie viel Erbarmen hat er mit mir gehabt? Wenn wir uns die Frage mal stellen. Das soll uns doch auch barmherzig machen mit dem anderen. Er hat mich erlöst, als ich gegen ihn war, als wir noch Feinde waren, aus lauter Barmherzigkeit. Wir sind nicht barmherzig, von uns aus nicht. Ich nicht. Ich bin nicht barmherzig. Das lernen wir erst aus dem Glauben an Jesus. Und es heißt Barmherzigkeit üben. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Also jetzt nicht hier, aber an vielen Stellen in der Bibel heißt es Barmherzigkeit üben. Das ist ein Übungsfeld. Und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Weiter üben. Das ist eine tägliche Lektion. Es geht darum, unseren Vater im Himmel zu ehren, Gott die Ehre zu geben. Und da wollen wir üben, barmherzig zu sein. Uns ist Erbarmung widerfahren und dann sollen wir auch barmherzig sein. Demütig. Demütig, im Deutschen kommt das Wort etymologisch von Dienemut. Mut haben zu dienen. Tue ich das, was ich tue aus Demut, oder tue ich es aus Hochmut? Es gibt ja auch so eine falsche Demut. Ja. Habt ihr jetzt auch gesehen, wie demütig ich bin? In Demut macht mir so schnell keiner was vor. Solche Leute gibt es. Oder erwarte ich gefälligst immer Anerkennung? Mancher kommt in die Seelsorge mit der Einstellung, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Diese falsche Demut. Und wenn man demjenigen dann sagt, ja, den Eindruck habe ich auch, dann ist aber was los. Da sieht man, das ist gar keine Demut. Das ist falsche Demut und schlimmer als Hochmut. Mut, dem anderen zu dienen. Ich wollte heute, ihr habt jetzt, hätte ich fast gesagt, Glück gehabt, dass ich es nicht gemacht habe. Ich wollte heute eine Wasserschüssel mitbringen und dem einen oder anderen von euch die Füße waschen. Einfach nur mal, um dem anderen zu dienen. Auch einüben. Nicht da sitzen und gefälligst darauf warten, dass der andere mir jetzt gefälligst einmal dient. Mich besucht, mich umhudelt, sondern selber Demut üben. Das ist hier gemeint. Übrigens, ein Telefon funktioniert auch immer in zwei Richtungen. Man muss nicht da sitzen und warten, dass mich gefälligst mal jemand anruft. Man kann auch selber wählen. Es funktioniert auch nach außen. Das ist hier gemeint. Nach diesen Tugenden führt Petrus Gedanken aus der Bergpredigt Jesu an. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Tevye sagt in Anatevka, dann wäre bald die ganze Welt blind und ohne Zähne. Sondern stattdessen den anderen segnen und ihm Gutes tun. Jesus fragt, wenn du dem Gutes tust, der dir Gutes tut, was tust du Besonderes? Aber dem, der unser Feind ist, dem wir das so gar nicht gönnen. Wir haben alle so jemanden, wo wir sagen, nee, dem gönne ich das nicht. Oder vielleicht habe ich nur so einen, ich weiß nicht, aber jeder kennt so einen. Heiligung meint nicht nur, ich lasse dieses und jenes, ich vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern meint, ich tue alles, um den, der mir Böses getan hat, zu segnen und ihm Gutes zu tun. Das ist Vollkornbrot. Das geht uns so ein bisschen schräg runter. Und von uns aus können wir das auch nicht. Aber der Geist Gottes will das in uns bewirken, um Gott die Ehre zu geben. Weil wir Segen erben. Wir haben durch den Glauben an Jesus die ganze Fülle der Gottheit. Da hat Gott uns nichts mehr vorenthalten. In Jesus liegt alles drin. Und als Kinder Gottes können wir andere segnen, haben wir wohl verlernt. Immer dann, wenn wir wieder denken oder sagen, was die oder der mir angetan hat, der oder die braucht mir nicht mehr zu kommen, dann sind wir nicht auf dem Wege Gottes. Sondern drehen uns wieder nur um uns selbst. Nochmal, ich stelle mich da auch mit runter. Aber es soll im Gegenteil sein, der oder die hat mir das und das angetan, wie kann ich der oder dem jetzt zum Segen werden? So rum wird ein Schuh draus. Da haben wir viel zu beten, und auf Gott zu hören. Und dann kommen einige Zitate aus Psalm 34. Kein Trug reden. Es hat mal jemand gesagt, man muss nicht immer die Wahrheit sagen. Oder man muss nicht immer die Wahrheit sagen, so muss man das betonen. Aber wenn man was sagt, muss es die Wahrheit sein. Ja? Man muss nicht immer die Wahrheit sagen. Meine Grundschullehrerin hat mir gesagt, aus dir wird doch sowieso nie was. Nur aus damaliger Situation, aus ihrer Sicht war das auch richtig. Was war ich ein schwieriges Kind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das muss man dem Kind nicht sagen, auch wenn es die Wahrheit ist. Aber wenn man etwas sagt, muss es die Wahrheit sein. Das verwechseln wir oft. Wir meinen oft, den Menschen die Wahrheit immer ungefragt und ohne Demut und unbarmherzig sagen zu müssen. Müssen wir nicht. Wir sollen Jesus bezeugen. Keine Richtigkeiten. Manchmal verwechseln wir auch Wahrheit mit Richtigkeit. Ich bin die Wahrheit. Also wenn wir für Wahrheit eintreten, müssen wir für Jesus Christus eintreten. Jesus bezeugen, der ist die Wahrheit. Und wir nicht sein Verteidiger. Er wird sein Werk ausführen, viel besser als wir es können. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und er führet alles wohl. Gott macht das schon, wenn ich ihn lasse. Er macht es auch, wenn ich ihn nicht lasse. Und da brauchen wir Demut. Hochmütig sind wir an der Stelle genug. Ja? Wenn wir Menschen wieder Bibelvers um die Ohren gehauen haben, völlig ungefragt und unbarmherzig, anstatt seine Not zu sehen und zu fragen, Herr, wie kann ich ihm oder ihr in Demut und barmherzig begegnen und ein Zeuge für dich sein? In der Gemeinde. Hier geht es ja um den Umgang der Christen miteinander in der Gemeinde. Da hauen wir uns auch manchmal Bibelverse um die Ohren und sehen, haben völlig vergessen, mal dahinter zu gucken. Was braucht er denn jetzt? Wie kann ich ihm zum Segen werden? Ihm oder ihr? wie kann ich in Demut und barmherzig begegnen, ein Zeuge für dich sein. Und dann heißt es, auf die sind die Augen des Herrn gerichtet. Also wir sollen uns ausrichten, gesinnt sein auf ihn, und dann sind seine Augen gerichtet auf uns. Diesen Blick Gottes sollen wir uns also aussetzen. Von diesem Blick Gottes soll unser Tun bestimmt sein. Auf die sind die Augen des Herrn gerichtet, die, so heißt es, Gutes tun, die immer fragen, Herr, wie kann ich deinen Willen tun? Und deren Gebet will er auch erhören. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie soll ich so leben können, dann sollen wir Gott darum bitten, hilf Herr, dass ich es so machen kann, wie du es gesagt hast. Ich weiß nicht, ob wir so schon mal gebetet haben. Herr, du willst, dass ich so lebe. Herr, jetzt schenk auch, dass es mir gelingt. Nicht von vornherein sagen, das schaffe ich sowieso nicht. Such dir wen anderes. Du hast es gesagt und jetzt hilf Herr, dass ich es so machen kann, wie du es gesagt hast. Hilf mir, dem Bruder, die Schwester höher zu achten als mich selbst. Gib mir, dass ich demütig bleibe. Nimm mir meinen Hochmut. In den Sprüchen heißt es, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Gegen die anderen heißt es, die Böses tun ist der Herr. So sagt es uns hier Petrus aus dem Psalmzitat. So beschreibt Petrus hier den heiligen Wandel. Das, was wir als Heiligung bezeichnen. Und jetzt müssen wir sehen, diesen heiligen Wandel, diese Heiligung kann ich nicht von mir aus erfüllen. Mein Ich will genau andersrum. Meins zu. Paulus sagt das mal im Römerbrief, was ich nicht will, das tue ich, und was ich will, das tue ich nicht. Ja, wer ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Dafür brauchen wir Jesus und seine Gesinnung. Dafür brauchen wir, dass er uns davon erlöst und uns ausrüstet mit seinem Heiligen Geist, der das in uns bewirkt. Und dafür brauchen wir die Gemeinde, dafür brauchen wir Geschwister und das Bleiben unter seinem Wort. Wenn ich das sein lasse, dann bin ich automatisch wieder in dem Wandel, der nicht heilig ist. Und viele merken das gar nicht. Sie meinen, was sie tun und sagen, sei so geheiligt und merken nicht, dass es Hochmut ist. Die können sich nicht mehr sagen lassen, sind unanfechtbar in ihren festgefahrenen Meinungen und sind alles andere als demütig und barmherzig. Sie meinen, sie hätten immer recht und lassen keinen Millimeter ab. Und wie das Wort zu verstehen ist, wissen sie alleine und alle anderen sehen es falsch. Merken wir, das ist auch Hochmut. Demut meint, ich kann irren, aber Gott nicht, der irrt nicht. Ich kann irren. Und jeder von euch kann sich auch irren. Und wir können uns auch alle miteinander irren, auch Mehrheiten können irren. Nicht selig sind die Bene, die vorm Altar stehen, alleine. Wir können irren. Auch in meiner Sicht der Dinge kann ich irren. Und da sollen wir miteinander ausgerichtet sein auf Jesus und ihn fragen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir tun so, als hätte es vor uns keine Christen gegeben. Wir sind doch nicht alleine im Reich Gottes. Vor uns haben auch schon Menschen geglaubt, gekämpft, gerungen, geweint, gelacht, Niederlagen im Glauben erlebt und wieder Aufrichten im Glauben erlebt. Da fragte ein Theologiestudent bei mir mal an nach einem Buch zu einem bestimmten Thema, ein theologisches Thema. Da habe ich ihm das gegeben, schlug er auf, das ist ja schon 20 Jahre alt. 20. Das war ihm zu alt. Und ich sagte, meinst du, vor dir, die hätten nie geglaubt? Meinst du, die hätten keine Gotteserkenntnis gehabt? Ja, und doch tun wir manchmal so, als wären die vor uns falsch gewesen. Mancher kommt in die Gemeinden, vielleicht als neuer Pastor, und sagt so, das habt ihr jahrzehntelang alles falsch gemacht, ich zeige euch jetzt, wie es richtig geht. Gott, hast du Glück, dass du mich hast. Was wärst du nur ohne mich? Nein, wir sind miteinander auf dem Weg. Demütig, barmherzig, ausgerichtet auf den Herrn Jesus und voll brüderlicher und schwesterlicher Liebe. Wenn wir uns das mitnehmen und wenn wir das als Gemeinde beherzigen und darum Gott bitten, dann sind wir auch etwas zu seiner Ehre und werden mehr und mehr zu einer Gemeinde, die ihn ehrt, zu Geschwistern, die ausgerichtet sind auf ihn. Herr, leite du uns in alle Wahrheit. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du uns Mut machst, auf dich zu vertrauen und auf deine verändernde Kraft, die du uns in dem Heiligen Geist gegeben hast, den wir bekommen haben, als wir deine Kinder wurden. Schenk doch, dass wir deinem Geist in uns immer wieder Raum geben, dass wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und du schenkst uns hier durch Petrus einige Einblicke, wie du dir das gedacht hast in der Gemeinde, wie wir etwas werden zu deinem Lob. Und dann schenk, dass wir das nicht im Bauschenbogen wegschmeißen, sondern dass wir zu dir kommen und sagen, Herr, das willst du von uns, das willst du von mir. Ich möchte es tun, hilf mir doch dazu, dass wir es einüben. Herr, mach uns als Gemeinde miteinander zu solchen Menschen, die auf dich gucken, dass wir nach dir fragen, dass wir dich über alle Dinge stellen, auch über unsere Sicht der Dinge und über unser Denken. Du hast uns zusammengestellt und du bist der Herr der Gemeinde ist und auf dich wollen wir hören. Und dazu segne uns bitte und lass alle Veranstaltungen auch dazu dienen. Und mach uns zu einem Ort, wo Menschen etwas von dir erfahren, was du getan hast für uns. Wir sind ja nicht zum Selbstzweck hier, sondern du sendest uns auch aus. Wir sollen bei dir sein und hingehen. Beides gehört zusammen. Und da bitten wir dich, dass wir dich ernst nehmen. Amen.